Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein EM-Spiel über die volle Distanz mit FFP2-Masken bestreiten, das ist also für mich keine schöne Vorstellung.
Ach nee, definitiv nicht. Hoffen wir, dass so etwas angesichts immer neuer Mutationen nicht irgendwann dauerhaft und überall notwendig sein wird.
Ja, bei der EM der Rollstuhl-Basketballerin war es nötig beim Spiel der deutschen Mannschaft gegen die Türkei.
Ja, das war eine Vorsichtsmaßnahme, denn zuvor war das türkische Männerteam wegen mehrerer Corona-Fälle vom Turnier ausgeschlossen worden und die deutschen Frauen wollten da nichts riskieren.
Und es ging ja auch gut, vor allem natürlich auch sportlich. 56-27 hatten die deutschen Frauen das dann gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, die Türkei ist auch ein krasser Außenseiter. Da klappt's dann auch mit der Maske. Aber die war für die deutschen Frauen in dem Fall vor allen Dingen ja psychologisch ganz wichtig, ne? Um frei von Angst vor Infektionen dann auch agieren und spielen zu können.
Naja, aber so eine FFP2-Maske bei voller Anstrengung, oder vielleicht nicht voller, aber doch bei einer ziemlichen Anstrengung, das ist schon wirklich störend fürs Atmen, aber vor allem auch für die teaminterne Kommunikation, für die Abstimmung. Also solche Maßnahmen, das kann nur wirklich ein Notnagel sein, aber hoffentlich nichts, was wir dauerhaft in irgendeiner Art noch haben.
Bitte nicht. In dem Sinne, lasst euch impfen, boostern und testen, verdammt. Und dann lassen wir euch auch hierzu in die erste 2G-Plus-Veranstaltung des Tages.
Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst, den Jungs vom SID und mit mir, Andreas Wurm.
Und mit mir, mit Malte Asmus. Herzlich willkommen zu diesen Themen des Sporttags.
Wir finden Bayern, hui, Wolfsburg finden wir, fui, in der Champions League.
Und wir fordern mehr Steve Simons für die Welt.
Und wir spekulieren darüber, was uns beim Formel-1-Showdown in Abu Dhabi erwarten könnte.
Außerdem küren wir noch Top und Flop des Tages und erinnern an den Tag, als Lionel Messi dem legendären Gerd Müller einst eine seiner unzähligen Bestmarken entriss.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt
die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Stand jetzt
aktuell.
Da gucke ich noch mal ganz schnell auf die Ergebnisliste von gestern Abend in der Champions League. Juventus 1-0 gegen Malmö, Zenit gegen Chelsea 3-3. Das war ein richtig flotter Kick. Salzburg gewinnt gegen Sevilla 1-0. Wolfsburg unterliegt 1-3 gegen Lille. Atalanta gegen Villarreal. Gut, da lag Schnee, da wurde gar nichts ausgetragen. Da findet heute dann die hoffentlich dann Austragung statt. United gegen Young Boys Bern. Ralf Rangnick zum Debüt 1-1. Benfica gegen Dynamo Kiew 2-0 und die Bayern 3-0 gegen Barcelona. Ja, das waren sie, die deutschen Vertreter, ne?
Ja, du sprichst es an, da waren sie, die beiden deutschen Vertreter, von denen sich, wie wir gerade gehört haben, nur einer mit Ruhm bekleckert hat.
Ja, die Bayern schlagen den FC Barcelona, feiern im 6. Champions League Vorrundenspiel den 6. Sieg, 3-0, wie eben schon gesagt, und das, obwohl die erste Garnitur bei den Bayern gar nicht komplett dabei war.
Ja, Thomas Müller brachte die Bayern mit seinem 50. Champions League-Treffer auf die Siegesstraße. Er ist der erste Deutsche, der diese Marke geknackt hat. Und das natürlich gegen seine Lieblingsgegner. Gegen kein Team hat er in der Champions League häufiger getroffen.
Aber ganz ehrlich, jetzt auch als Nicht-Barca-Fan, das tut doch irgendwie schon weh, diesen einstmal so großen Verein so zu sehen. Ne? Kein Aufbäumen, kein sich wehren. Absolut. Und dann auch noch beim ersten Gegentor extrem schwach verteidigt und nicht nur da, als die Bayern das Tempo angezogen haben, anfingen dann wirklich ein bisschen ernst zu machen, da hatte Barca nicht den Hauch einer Chance. War jetzt nicht so ein Debakel wie da, als die Bayern den Pott später geholt haben, 8-2 oder was das war. Also, aber trotzdem, nicht den Hauch einer Chance und passend dazu dieser zweite Treffer der Bayern, flatternder Fernschuss vom extrem dominanten Sané, den muss man auch nochmal rausheben, aber Ter Stegen im Tor von Barcelona, der sah ja nun alles andere als gut aus und auch beim Schlusspunkt von Musiala war das defensiv auch nicht besser, also eine Karikatur ihrer selbst.
Ja, wenn ich jetzt sage, fast wie beim VfL Wolfsburg, wäre das jetzt gemein, oder?
Ja, wäre es, das hat Barca nicht verdient. Nein, das ist jetzt böse, aber du sprichst es an, Wolfsburg, kurzes Zwischenhoch nach der Amtsübernahme von Florian Kohfeldt, aber das ist auch schon längst wieder passé, 1-3 gegen Lille eingegangen, muss man ja wirklich sagen, nur bei Standards mal ein bisschen gefährlich, aber sonst in einem Spiel, was ein Do-or-Die-Spiel war gegen Lille. Naja. Sie wären mit einem Sieg weiter gewesen, hätten trotz dieser Katastrophenvorrunde diese K.O.-Runde erreichen können. Aber was machen die in so einem Spiel? Kein Tempo, keine Ideen, keine Chance. Und das dann gegen einen Gegner, der dann eben doch in allen Bereichen ein bisschen cooler, ein bisschen effektiver ist und eigentlich immer mehr Gefahr ausgestrahlt hat als die Wolfsburger.
Naja, wie du vielleicht weißt, arbeite ich ja auch für ein niedersächsisches Radiounternehmen. Und hier wurde ganz häufig gesagt in Niedersachsen, das ist das wichtigste Spiel der Vereinsgeschichte, weil es ja um so viel Geld geht und auch natürlich ein bisschen Prestige, ne, in der Champions League gut zu sein. Und dann kommt so ein Auftritt, die sollten mal bitte bei ihrer Frauenabteilung vorbeischauen. Haben ein viel kleineres Stadion, aber die viel größeren Eier, wollte ich schon fast sagen. Bei denen ist das Viertelfinale noch absolut drin. Die haben nämlich klar 3-0 gegen Servette Genf gewonnen.
So kann es auch gehen. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Bayern in der K.O.-Runde. Dortmund und Leipzig steigen ab in die Europa League und Wolfsburg ist ganz raus. Und das in der nominell einfachsten Gruppe. Das wäre eigentlich fast ein Fall für unsere nächste Kategorie, aber jetzt haben wir sie ja schon gewürdigt.
Top und Flop.
Top des Tages ist Schachweltmeister Magnus Carlsen, denn der geht mit einem Matchball im WM-Duell gegen Jan Nepomniachtchi heute in den Ruhetag. Nach 2:05:41 einigten sie sich auf ein Remis. Schön, wenn man sich so einigen kann. Jetzt trennt ihn nur noch ein Sieg oder eben zwei Unentschieden von der erneuten Titelverteidigung.
Und Flop des Tages ist das Verletzungspech vom ehemaligen Abfahrtsweltmeister Kjetil Jansrud. Der wird bei den Olympischen Spielen in Peking, wie befürchtet, nicht an den Start gehen können. Bei seinem Sturz im Super-G von Beaver Creek, da hatte sich Jansrud so schwer verletzt, dass er kommende Woche am linken Knie operiert werden muss und damit auch die Saison beenden muss. Man spricht da so von 6 bis 9 Monaten Pause und das ist besonders bitter, denn Jansrud, der wollte eigentlich Olympia als letztes Highlight noch mitnehmen und danach seine Karriere beenden.
Stand jetzt aktuell.
Ja, bleiben wir beim Thema Olympia in China. Da sind sie jetzt richtig stinkig, weil immer mehr hohe Politiker dem Vorbild von Joe Biden folgen wollen und eben nicht zu den Olympischen Spielen nach Peking reisen.
Diplomatischer Boykott nennt sich sowas, zu dem sich immer mehr Politiker entschließen. Und das trifft die Chinesen offenbar dann doch hart.
Das kann man wohl sagen. Aus Chinas Außenministerium hieß es in Richtung USA, die werden, Zitat, den Preis für ihr Fehlverhalten zahlen. Und das angekündigte Fernbleiben der Australier zum Beispiel wurde aus Peking auch kommentiert.
Ob die kommen oder nicht, interessiert niemanden. Naja, offenbar interessiert es die Chinesen ja immerhin so weit, dass sie drüber sprechen. Der diplomatische Boykott scheint also doch zu sitzen.
Das zeigt ja auch, China liegt jetzt unter dem Brennglas der weltweiten Aufmerksamkeit und solche Negativschlagzeilen können sich die Machthaber ja nun eigentlich überhaupt nicht leisten, können sie nun wirklich nicht gebrauchen, denn sie hatten sich ja eigentlich ausgerechnet, dass sie im Februar dann überall in der Welt als bester Olympia-Ausrichter ever, ever, ever gefeiert werden.
Ja, aber wird sie das zum Umdenken bringen? Werden sie jetzt wegen dieser politischen Boykotts plötzlich die Menschenrechte mehr in den Fokus rücken, Minderheiten mehr Rechte einräumen, die sie immer mehr und auch dauerhaft unterdrücken?
Nee, glaube ich nicht. Also davon ist wirklich nicht auszugehen. Das kann, glaube ich, aber auch kein Boykott wirklich schaffen. Dazu ist dann doch noch mehr nötig. Das wäre schon ein kompletter Kulturwandel, der dann da auch stattfinden würde. Und der braucht in der Regel mindestens mal Jahrzehnte, wenn er überhaupt gewollt ist. Und das ist es ja von der aktuellen chinesischen Regierung nun mal überhaupt nicht. Also Stand jetzt jedenfalls nicht. Daher also muss dieser Druck von außen schon hoch bleiben, dass sich da irgendwann wenigstens mal was tut. Erstmal jetzt im Vorfeld der Spiele natürlich, aber damit können sie der Regierung dann vielleicht die Vorfreude ein bisschen vermiesen. Aber im Idealfall muss das auch nach den Spielen so weitergehen, denn dieses Thema darf ja nicht wieder aus dem Fokus verschwinden, auch wenn die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China natürlich ziemlich groß sind.
Mehr Steve Simons bräuchte die Welt.
Heute in der Sportgeschichte.
Gucken wir auf bessere Tage des FC Barcelona, auf einen Tag, an dem Lionel Messi damals noch im Dress der Katalanen eine alte Bestmarke von Gerd Müller knackte. Eine 40 Jahre alte Bestmarke, die am 9. Dezember 2012 ihr Ende fand.
Also rechnen wir mal zurück. Im Kalenderjahr 1972 hatte Müller, der Bomber der Nation, 85 Tore in 60 Pflichtspielen geschossen. Doch heute, vor 9 Jahren, gelang Lionel Messi mit einem Doppelpack gegen Betis Sevilla eine neue Bestmarke.
Und durch diese beiden Tore zum 2:1-Sieg schraubte er seine Ausbeute auf 86 Kalenderjahr-Tore.
Naja, und der Müller, der nahm diesen abgejagten Rekord damals so, wie er ist, sportlich und absolut fair hin. 40 Jahre hatte mein Rekord gehalten. Jetzt hat der beste Fußballer der Welt ihn gebrochen, Lionel Messi. Und ich freue mich für ihn, das sagte Müller damals und lobte Messi als Giganten, der nur einen Fehler hätte, nicht beim FC Bayern zu spielen.
Stand jetzt aktuell.
Am Sonntag, da steht er an, der Schlussakt, der wohl möglich mitreißendsten Formel-1-Saison der Geschichte, das große Finale in Abu Dhabi und der große Showdown zwischen Lewis Hamilton und seinem Herausforderer Max Verstappen.
Ja, möglicherweise ist es ja im Moment das Spannendste, was die Sportwelt überhaupt zu bieten hat. Sowas gab es schon lange nicht mehr. Punktgleich gehen sie in das Saisonfinale. Das gab es bislang nur 1974, als sich der Brasilianer Emerson Fittipaldi letztlich gegen den Schweizer Clay Regazzoni durchsetzte. Und heute treffen sich also dann in Abu Dhabi die beiden Fahrer das erste Mal. Sie müssen nebeneinander in der Pressekonferenz Rede und Antwort stehen.
Im Idealfall wird das wie beim Boxen, so mit Stare-Down und jede Menge Trash-Talk. Also da wird auf jeden Fall jede Regung sicherlich genau analysiert werden. Bisher geben sich die Rivalen relativ zahm, haben trotz der Vorfälle vom Sonntag auf Trash-Talk erstmal verzichtet. Aber die Brisanz, die ist natürlich schon riesig, dieses Treffen. Denn viele fürchten ja, dass es am Sonntag dann richtig schmutzig werden könnte, wenn Verstappen und Hamilton nämlich ausscheiden, also keine Zähler holen in dem Rennen. Dann wäre Verstappen neuer Champion. Denn bei Punktgleichheit, und die sind ja punktgleich, entscheidet die Anzahl der Rennsiege über den Weltmeister. Und da vermuten viele, dass Verstappen seinen Gegner irgendwann im Rennen vielleicht einfach abschießen könnte.
Ja, es liegt eigentlich sogar ganz nah, es ist nicht völlig ausgeschlossen, zumindest Vorbilder für solche Aktionen gibt es ja einige in der langen Formel-1-Geschichte, erinnern wir uns mal an 1994, als kein geringerer als Michael Schumacher seinen ersten Titel gewann, durch ein ziemlich umstrittenes Manöver im letzten Saisonrennen gegen Damon Hill. Oder denken wir an die Jahre 1989 oder 1990, die Duelle zwischen Ayrton Senna und Alain Prost, als zwei Unfälle die Weltmeisterschaftsduelle der beiden Streithähne entschieden. 1990, damals sogar unmittelbar, gleich nach dem Start.
Und sowas erwarten natürlich viele wieder, gleich in der ersten Kurve vielleicht. Dann wird das Rennen relativ schnell ziemlich langweilig, aber nur das Rennen, dann hätte man fernab des Rennens natürlich sicherlich einiges an Bildern, die da dann zu kommentieren und zu bestaunen wären. Aber Red Bull Teamchef Christian Horner, der hat in den letzten Tagen immer wieder beteuert, es wird keine schmutzigen Tricks von Seiten seines Fahrers geben. Nehmen wir mal an, das stimmt. Aber gucken wir mal dann auf diese sportliche Situation, wenn es denn keine fiesen Tricks gibt. Wer hätte denn ohne solche Tricks, wenn alles glatt und fair läuft, aus deiner Sicht die besseren Karten?
Naja, auf dem Papier ist Hamilton leicht im Vorteil. Er reist mit dem Selbstvertrauen von 3 Siegen in Folge an. Und er hat den stärkeren Mercedes-Motor. Das sollte ihm zumindest auf den 2 langen Geraden gegen den Red Bull dann doch helfen.
Auf jeden Fall gilt, bleibt die Aggression auf der Strecke im Rahmen und liegen letztlich beide in den Punkten, ist am Ende der Weltmeister, der dann auch zuerst über die Ziellinie fährt.
Ja, aber es gibt noch eine Ausnahme dieser Regel. Wenn Hamilton 9. und Verstappen 10. wird, kriegt Verstappen trotzdem den Titel, wenn er sich den Bonuspunkt für die schnellste Rennrunde, gibt's ja jetzt eben auch neu, wenn er sich diesen Punkt auch noch sichern kann.
Also spannender geht's nur wirklich nicht. Unbedingt reingucken und zur Einstimmung natürlich bei den Kollegen vom Starting Grid Podcast reinhören. Den gibt's hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt. Und da wird diese Situation natürlich auch nochmal ganz ausführlich diskutiert und die Chancen auf einen, ja, guten oder einen spannenden oder einen fiesen, einen unfairen Ausgang da auch nochmal abgewogen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Aber das ist ja erst das, was am Sonntag dann wirklich ansteht. Heute gibt's nochmal Fußball. Europa League steht natürlich an. Eintracht Frankfurt würde ein Punkt bei Fenerbahce für den Gruppensieg reichen. 18:45 ist Anpfiff in Istanbul und Bayer Leverkusen, die haben Platz 1 in ihrer Gruppe schon sicher. Daran dürfte dann ab 21 Uhr auch eine Niederlage bei Ferencváros Budapest nichts mehr ändern und deshalb dürfen Radetzky, Schick und Wirtz auch zu Hause bleiben und pausieren.
Ja, zeitgleich wird die Aufgabe für Union Berlin in der Conference League bedeutend schwerer. Union braucht einen Sieg gegen Slavia Prag, sonst ist das europäische Abenteuer schon nach der Gruppenphase ausgeträumt.
Und schwierig wird's auch für die Basketballer von Bayern München in der Euroleague. Die treffen nämlich auf Titelverteidiger Anadolu Efes. Und Stand jetzt liegen beide Teams in der Tabelle auf Augenhöhe. Bayern ist mit 6 Siegen und 7 Niederlagen Elfter und Efes liegt gleich auf und beide schielen auf die Finalrunde.
Und im Handball kämpfen die Nordclubs, der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League um den Einzug in die K.O.-Runde. Kiel gastiert bei Pick Szeged und Flensburg empfängt Veszprém.
Und darüber halten euch natürlich die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Dort gibt's alle 15 Minuten frische News. Ganz viele Experten aus unserem meinsportpodcast.de-Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Und wir alle vier, wir treffen uns morgen wieder ab 7.07 Uhr. Dann sind wir wieder für euch am Frühstückstisch, auf dem Weg zur Arbeit, an der Arbeit, im Homeoffice oder auf dem Sofa, im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und wir alle haben für euch Sport für die Ohren rund um die Uhr. Klickt euch einfach mal durch. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus. Also wir zwei und die beiden Hörer, ne?
Ja, genau. Und die beiden aneinander.
Eine intime Runde jeden Morgen hier. 7
Selbstverständlich, unser kleiner privater Talk.
Aber wir empfangen auch gerne weitere Gäste. Also dürfen noch ein paar mehr dazu kommen.
Lass die Kindlein kommen. Ist auch so bald.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.